Das deutsche Nationalteam der Frauen ist gestartet in die EM-Qualifikation. 3:2 in Österreich gewonnen und 3:1 zu Hause in Aachen gegen Island. Das wollen wir besprechen, sowie auch den neuen Bundestrainer. Das haben wir ja auch noch nicht behandelt im Rasenfunk. Jetzt hier in dieser Sendung. Ich freue mich, dass Jana Lange hier ist und Anna Dreher. Wir starten genau jetzt.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Wir müssen da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben, mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen. Wir haben, glaube ich, 5 gute Halbzeiten gespielt mit Dänemark, dann eben die zweite Hälfte gegen Frankreich und vor allem das letzte Spiel gegen Holland. Und ich denke, das muss der Anspruch sein, den wir auch an uns haben, und auf dem Weg wollen wir nicht weitergehen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr hier seid und schön, dass Anna und Jana wieder hier sind. Jana, du darfst beginnen. Wir haben gerade gehört, 5 gute Halbzeiten gab es schon mal unter Horst Rubisch, zumindest laut seiner eigenen Aussage. Wie viele sind denn jetzt dazugekommen in den beiden Spielen?
Ich addiere mal. Ich würde sagen 2. Das sind wir mal großzügig und sagen 2 gute Halbzeiten. Wäre so meine Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, der Anfang gegen Österreich war nix, ja. Sagen wir es mal so. Mhm. Richtig gute Halbzeit war gegen Island meines Erachtens dann die zweite Halbzeit. Also immer so ein bisschen Startschwierigkeiten. Das zieht sich so ein wenig durch. Ich glaube, Horst Rubesch hat sich das auch anders vorgestellt. Mhm. Und hätte gerne jetzt am Ende gesagt, es gab mal 4 gute Halbzeiten, aber nee, von denen kann ich nicht berichten.
Von denen können wir nicht berichten. Und Anna, das ist ja so ein bisschen der rote Faden, der sich durch auch dieses Länderspieljahr schon wieder zu ziehen scheint, dass wir ganz selten mal über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel haben.
Ja, ist ein bisschen schade und eigentlich auch erschreckend, weil man ja immer denkt, man zieht die Lehren aus bestimmten Spielen, aber es macht dann halt doch nochmal einen Unterschied, was in der Theorie möglich ist und in der Praxis dann umgesetzt wird. Aber ich war auch etwas verwundert, dass gegen Österreich wieder diese, ja, wer war das? Julia Gwin, die von Angsthasenfußball mal gesprochen hatte. Also, dass eher dieses Spielsziel, nenne ich es jetzt mal, wohlwollend zu sehen war und dass eben die Anfangsphase wieder so verschlafen wurde. Und man hat ja dann auch gesehen gegen Österreich wieder, wie schnell das ausgenutzt wird, wenn in der ersten Viertelstunde oder 16. Minute, aber sagen wir mal erste Viertelstunde, direkt dann mit 0:2 Mann in Rückstand gerät und wieder so eine Verunsicherung und ja, fast schon Hilflosigkeit irgendwie zu sehen ist. Das hat dann schon sehr daran erinnert, an die Spiele und an die Auftritte, die man eigentlich zu vergessen versuchte. Vor allem mit Blick jetzt auf die gelungene Olympia-Qualifikation und dass man jetzt ja gesagt hat, okay, jetzt geht's nach vorne, jetzt haben wir Olympia geschafft und jetzt wird alles besser. Aber ich glaube, man muss dann, und darauf kommen wir ja vielleicht auch noch zu sprechen, auch sehen, dass es ja gewisse Veränderungen im Team gab und sowas hat ja auch immer Einfluss.
Ja, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die das Österreich-Spiel nicht mehr so vor Augen haben. Also nach 16 Minuten stand schon 0:2 für Österreich, also aus Sicht Deutschlands jetzt gesprochen. Und es waren beides Male Pressing-Aktionen, die zu Toren geführt haben. Also einmal in der 9. Minute, da wird Dorson so von Kempel ein bisschen geblockt, verliert dann den Zweikampf gegen sie, die zieht nach innen und bleibt mit ein bisschen Glück gegen Hendrich auch noch im Ballbesitz, erzielt dann das 1:0 und nur wenige Minuten später spielt Nüsken eine zu lasche Ablage nach einem langen Ball von Frohms. Oberdorf geht nicht auf Puntigam, so kann die auf Höbinger passen, die dann von Dorson gefoult wird. So entsteht ein Freistoß und den bringt Dunst nach innen und findet wieder Campbell, die freistehend einköpfen kann. Über freistehende Kopfbälle müssen wir gleich auch noch länger sprechen. Das war nämlich der zweite rote Faden dieser Spiele. Was ist das mit dieser Anfälligkeit gegen großes Pressing? Wenn man wollen würde, könnte man ja das Thema sogar in den Vereinsfußball auch rüberholen jetzt zu deutschen Teams, auch wenn da logischerweise nicht immer nur deutsche Spielerinnen beteiligt sind. Es ist natürlich schwer, Jana, gegen sowas zu agieren. Gleichzeitig hatte man aber das Gefühl, dass sie eigentlich darauf vorbereitet waren, weil in beiden Spielen hieß es immer, wenn es um Pressing ging, ja, wir wollten eigentlich den langen Ball spielen, das haben wir nicht geschafft. Wie findest du, sollten wir jetzt damit umgehen, dass wir sehen, dass sowas Grundsätzliches wieder und wieder nicht funktioniert? Wie kritisch wärst du da mit Deutschland? Weil man könnte ja auch Österreich loben zum Beispiel.
Das können wir ja auch beides machen im Zweifel. Also ich finde, Österreich hat das tatsächlich gut gemacht, aber gleichzeitig muss man halt definitiv darüber sprechen, wie es sein kann, dass immer wieder diese, ja, sagen wir mal ehrlich, also es war ja eine Frage der Passqualität dann irgendwann auch, also wo dann quasi so eine, wieder diese, ich nenne es mal Panikspirale sozusagen angefangen hat, dass man das Gefühl hatte, je mehr Österreich den deutschen Spielerinnen auf den Füßen gestanden hat, desto weniger hat irgendwas funktioniert. Und dann sind es, ja, weil, also das ist halt ein grundsätzliches Problem. Aber ich glaube, das habe ich ja auch schon häufiger angesprochen, dass ich da ein großes Manko sehe. Und das ist natürlich für jeden Gegner, egal aus welcher Kategorie der kommt, immer eine Blaupause. Weil du weißt, du kannst Deutschland eine richtig schlechte Startphase bescheren, indem du genau das machst. Ich finde, Österreich hat das dann sehr gut gemacht, auch immer wieder die Bälle über den Flügel zu erzwingen, die dann früher oder später verloren gegangen sind im Vorwärtsgang. Das war gut. Und ja, ich finde schon, dass man langsam mal schauen muss, wie man das abgestellt bekommt, weil das ist halt höchst gefährlich, wenn du jetzt wenn wir vorausschauen und auf ein großes Turnier gucken und du weißt, du bist in einer Gruppe mit Australien, den USA und wie wir seit heute wissen, Sambia. Ich glaube, die können das alle und die können das vielleicht auch länger durchziehen als, sage ich mal, ja, Island zum Beispiel. Österreich hatte, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen konditionelle Probleme. Und das wird dann, ja, spannend zu sehen, wie das weitergehen soll. Oder beziehungsweise wie die deutsche Mannschaft sich dann da auch wieder wie Houdini so aus so einer Situation befreit, wie es in Linz tatsächlich ja gelungen ist. Das muss man ihnen jetzt wirklich zugute halten, dass da die ja doch relativ junge Mannschaft ohne die klassischen Führungsspielerinnen Alexandra Popp und Marina Hegering, würde ich jetzt mal sagen, sich da irgendwie aus der Nummer nochmal rausgezogen hat. Das ist ja durchaus auch ein Pluspunkt, den man erwähnen darf. Das ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bis zur WM zurückgucke, da ist das ja dann teilweise halt nicht so richtig gelungen. Ja, von daher, Max, sei gerne kritisch. Ich bin da bei dir.
Und ich fand das Wort der Panikspirale sehr schön, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Das muss ich mir definitiv merken. Anna, wenn Jana so über den Aufbau spricht, und das sind ja vor allem Muster, die haben wir wieder und wieder gesehen. Also es geht jetzt nicht nur um dieses Österreich-Spiel, sondern Jana hat es ja gesagt, kennen wir ja schon aus vergangenen Partien. Wo glaubst du, muss man ansetzen, um dieses Problem zu verstehen? Ist das etwas, wo du sagen würdest, vermutlich eher im mentalen Bereich? Geht es da vielleicht sogar an Grundfertigkeiten? Kann man vielleicht sogar sagen, vielleicht ist grundsätzlich das Passspiel nicht gut genug? Wo würdest du da hingehen mit deiner Antwort?
Ja, ich bin da auch immer am Hin- und Her-Schwanken, weil grundsätzlich würde ich mal, wenn man den Kader sich anguckt, also wenn jetzt alle fit sind und diejenigen, die noch zumindest nach unserem heutigen Kenntnisstand bei Olympia dabei sein werden, wenn die alle spielen, dann ist das ja eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft, denen dann aber komischerweise zwischendurch immer wieder und auch manchmal über eine halbe Stunde lang, ich weiß nicht, ob das jetzt so hart ist, aber einfach Anfängerfehler passieren, ja, und diese Fahrlässigkeiten passieren. Und da würde ich meinen, dass das schon, die können ja alle kicken, also deshalb würde ich schon sagen, dass es dann irgendwie eine mentale Sache ist, die wahrscheinlich noch dieser mitgeschleppte Rucksack immer noch ist, ja. Also dieses fehlende Selbstbewusstsein oder eine Überzeugung, die vielleicht dann durch so Anfangsphasen wie jetzt gegen Österreich sofort wieder ausgelöst wird, also diese Verunsicherung. Und das steigert sich ja dann mit jedem Fehlpass, mit jedem Spielzug, der nicht gelingt. Das bleibt ja dann in den Köpfen drin, wenn du eben gerade noch in so einer Phase bist und jetzt nicht auf eine Serie von überragenden Spielen zurückguckst. Und da würde ich zumindest aus meiner Beobachtung der vergangenen Spiele sagen, dass dieses spielerisch Komplizierte, das hat Rubesch ja wieder versucht, auf eine einfachere Basis runterzubringen, dass da eben jetzt nicht zu viele komplexe Strukturen irgendwie durch die Köpfe jagen. Und das hat ja auch schon geholfen, finde ich. Deshalb würde ich jetzt sagen, es ist tatsächlich manchmal eine Kopfsache. Aber da bringen ja jetzt auch schon Personalwechsel auf einzelnen Positionen wieder eine ganz andere Dynamik rein. Und das fand ich jetzt zum Beispiel, um kurz nach vorne zu springen, gegen Israel auch wieder sehr erfrischend. Gegen Island. Also natürlich ist es auch nochmal ein anderer Gegner als jetzt die Österreicherin, aber da haben bestimmte Veränderungen in der Startaufstellung ja auch schon gezeigt, es gibt diese Alternativen, die zwar noch nicht die Erfahrung haben, aber halt auch nicht die Belastung. Und das fand ich, hat dann wieder optimistisch gestimmt, was Olympia angeht.
Also ich nehme an, du sprichst von Schulze Solano, die in der Innenverteidigung begonnen hat. Oder geht es um den Spielaufbau von Ann-Kathrin Berger? Oder meinst du Elisa Sens?
Ich dachte jetzt genau an Sens und Schulze Solano habe ich jetzt vor allem gedacht. Aber klar, Ann-Kathrin Berger war auch neu dabei. Aber nee, ich meinte jetzt vor allem Feldspielerin.
Ja, das war so ein Gedanke, den hatte ich, als ich dann eben die Startaufstellung für das Island-Spiel gesehen habe, eben mit den drei Änderungen und vor allem Schulze Solano, die eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm hatte, weil es ist sehr schwer, Spiele von Athletic Bilbao zu sehen. Die war ja, da hat man sich drauf gefreut, sie zu sehen. Sie wurde schon mal kurz eingewechselt und dann durfte sie aber nochmal vom Beginn an ran. Und ein Gedanke, den ich da hatte, war, es gibt ja zwei Wege, um mit Pressing umzugehen. Das eine ist eben der lange Ball. Das hat dann gegen Island schon ein bisschen besser funktioniert. Gegen Österreich muss man aber auch sagen, es war ein sehr, sehr gutes Pressing, was Österreich da ausgeführt hat. Also Irene Fuhrmann hatte einen mega guten Matchplan, meiner Meinung nach. Die werden sich unheimlich ärgern, dass sie dieses Spiel noch verloren haben nach einem so tollen Start. Und das eine sind eben die langen Bälle. Und das zweite könnte aber sein, wenn du die Torhüterin mitnimmst, was eigentlich sowohl mit Ann-Kathrin Berger als auch mit Merle Froms möglich sein müsste, dann kannst du in der Regel eine Überzahl oder eine Gleichzahl wenigstens schaffen. Und wenn du dann in Gleichzahl gepresst wirst, dann muss ja eine Feldspielerin frei sein, weil es bedeutet, die Gegnerinnen mussten ins Risiko gehen. Und was mich gewundert hat, war, dass wir das eigentlich in beiden Spielen nicht gesehen haben, dass es in der eigenen Hälfte gegen Pressing mal Ruhe gab. Also, dass man sich gedacht hat, okay, wir machen das jetzt hier einfach mit zwei Innenverteidigerinnen plus noch Torhüterin und die anderen bleiben halt in der Nähe und dann kann man das ja auszocken, sage ich jetzt mal. Ist immer noch nicht einfach, aber man kriegt das ja hin. Diese Hektik, die immer wieder reinkommt ins Spiel und dann reiht sich manchmal Fehlpass an Fehlpass und dann meint man das so schon zu spüren, dass es jetzt gerade brenzlig wird und die Gegnerinnen merken das ja auch und riechen richtig Lunte. Und Österreich hat das ganz fantastisch gemacht und Island in einzelnen Situationen, nicht so oft, aber auch schon ganz gut. Jana, woher könnte so eine Ruhe kommen? Ist es vielleicht wirklich die Einbindung der Torhüterin oder ist es vielleicht auch was wir nicht erwarten können? Weil Horst Rubisch ist ja auch, er hat ja recht, wenn er immer wieder betont, hey, es ging bisher immer nur um Ergebnisse, ich konnte bisher noch nichts einstudieren, ich habe ja immer nur gefühlt drei Trainingseinheiten, das ist ja alles auch wahr. Und dennoch stimmt ja auch alles andere, was wir bisher gesagt haben.
Ich denke, einerseits wäre es gut, wenn wirklich mal vielleicht wirklich eine Formation sich auch wirklich einspielen kann und auch genau gegen in solchen Situationen sozusagen sich da die Wettkampfhärte holt. Mhm. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man so nach vorne schaut, wie jetzt der Fahrplan aussieht bis zu den Olympischen Spielen. Eventuell bieten sich diese Spiele gegen Polen an, aber wie gesagt, der Gegner muss dann halt sozusagen auch mitspielen, dass man mit der Formation, mit der man eigentlich auch ins Turnier gehen möchte, dass man da tatsächlich die Chance hat, sehr viel einzustudieren. Ich glaube, da kommt es halt in erster Linie, wie wir schon gesagt haben, auf Sicherheit an, dass man sich besser kennenlernt, die Laufwege vielleicht auch besser antizipieren kann. Also jetzt hatten wir wieder eine Veränderung im Mittelfeld mit Elisa Sens. Lohmann ging dann raus. Also es ist natürlich auch tatsächlich auch schwierig unter den aktuellen Bedingungen, aber gut. Gleichzeitig dürfen wir auch gewisse Ansprüche, glaube ich, haben. Ja, ich glaube, das ist einer der Punkte, wo ich sagen würde, das könnte helfen, dass man also sozusagen immer wieder in der gleichen Formation auch wirklich Spielzeit bekommt, auch wahrscheinlich qualitativ gute Trainingszeit, könnte da auch helfen. Da kommt es dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf die knapp bemessene Vorbereitungszeit im Sommer an. Da würde ich jetzt mal Hoffnung reinsetzen, dass das was bringt, weil ich würde einfach mal behaupten, so die Ansätze sind ja da und die Möglichkeiten, das hinzubekommen. Eine Spielerin wie Lena Oberdorf als Anker da sozusagen, ich denke, die kann viel ausstrahlen, die kann auch viel Sicherheit vermitteln. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Wenn die in ihre Bestform kommt, ist, glaube ich, auch schon mal viel geholfen. Und wie gesagt, teilweise hapert es ja auch dann in diesen Freilaufsituationen auch am Positionsspiel einfach. Und da müssen sie halt tatsächlich ja dran arbeiten, weil es hilft ja alles nichts, wenn ich nicht sehe, welche jetzt die Spielerin ist, die jetzt gerade die Anspielstation der besten Wahl gerade ist. Von daher, das glaube ich, könnte helfen oder ist der Weg, wie man es gehen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, also ja, weniger ja, Druck wird es jetzt nicht geben. Die Spielerinnen müssen jetzt noch den Rest der Saison gut über die Runden kriegen. Wahrscheinlich wird
in der Champions League nicht dabei.
Ja, das ist so, wenn man will, das Glück im Unglück, dass da ein bisschen weniger Belastung mit dabei ist. Aber klar, es wird, darauf wird es am Ende ankommen, denke ich mal. Und ich bin gespannt, wie das mit Bibiane Schulze-Solano so weiterläuft. Also das gefiel mir in weiten Teilen recht gut. Und die scheint ja auch so vom Typ her Lust auf Verantwortung zu haben. Und das kann ja auch nur helfen in der Dauerbaustelle da in der Verteidigung. Dann ist sie erst 25 Jahre alt. Das heißt, sie hat noch ein paar Jährchen vor sich. Von daher auch die Perspektive stimmt. Also da erhoffe ich mir tatsächlich auch was, dass das für das Aufbauspiel dann letztendlich eine Hilfe sein wird. Vor allen Dingen, weil man ja nicht weiß, wie das verletzungstechnisch mit Marina Hegering so weitergeht. Wir hoffen mal, dass alles gut wird. Aber klar, es war wichtig, dass man jetzt da mal eine Alternative geschaffen hat, wo man auch das Gefühl hat, dass es jetzt ja sowohl gegen den Ball als auch ja im Aufbauspiel jemand, wo man ja eine Perspektive sieht, wo man Potenzial sieht. Das wären so meine Ideen.
Da bin ich aber auch gespannt, wie Horst Rubesch sich selbst den Zeithorizont setzt. Also Sie haben ja jetzt gesagt, nach dem Spiel gegen Island, dass jetzt Gespräche auch mit den Bundesliga-Clubs anstehen und wer dann wie lange in Urlaub fahren kann und so weiter.
Bin gespannt, was der FC Bayern da sagt und was er dann macht.
Wieso?
Weiß ich nicht. Hab irgendwie das Gefühl, das wäre mal ein Thema gewesen.
um eben genau über eine gefestigte Formation zu mehr Sicherheit zu kommen. Also den Punkt, den Jana jetzt gesagt hat, dass dürften die im Trainerteam ja genauso präsent haben, dass das helfen könnte. Und jetzt gab es ja eben wieder Verletzungen und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das bis dahin wieder passiert und dann wieder irgendwie improvisiert werden muss. Aber dass dieses Gerüst sich einfach noch stärker festigt und das auch nicht, wobei das wurde ja schon ausgeschlossen von Rubesch, aber soweit ich es im Kopf habe, Jana, korrigiere mich sonst, aber dass jetzt auch nicht wieder so lange Unsicherheit herrschen soll, wer ist Stammspielerin, wer ist sicher dabei bei diesen 18 Plätzen, die es gibt für die Olympischen Spiele, um da einfach schon mal eine Unsicherheit, die ja quasi aus dem Team selbst dann reinkommt oder ins Team selbst reingebracht wird, dass die schon mal vermieden wird und darüber dann auch die Unsicherheit, die sich immer wieder einschleicht, minimiert wird. Und gleichzeitig wird sich Rubesch natürlich die Option offen halten wollen. Also wenn jetzt eine Marina Hegering zum Beispiel in 4 Wochen sagt, naja, irgendwie zwickt's noch, dann wird sie vermutlich trotzdem jemand sein, auf die Rubesch ungern verzichten würde. So. Und das macht es natürlich schwieriger, diese feste Stammformation dann schon so früh festzulegen. Aber ich glaube auch, dass das was wäre, was helfen würde.
Wir haben noch gar nicht über Laura Freigang gesprochen, fällt mir gerade auf. Von der wir ja leider nur eine Halbzeit sehen durften. Aber das wollte ich eigentlich ganz zu Anfang schon gesagt haben. Aber jetzt werfe ich es einfach mal rein, dass wir ja auch endlich mal eine Freigang-Halbzeit gesehen haben. Und es hat gut funktioniert.
Es hat gut funktioniert, bis zur Schulterverletzung, beziehungsweise sie hat er dann noch zu Ende gespielt, aber deswegen konnte sie im zweiten Spiel nicht spielen. Ja, das wirft ja so quasi das größere Thema der Nominierten auf und auch derjenigen, die jetzt nicht nominiert wurden, wo ja dann vermutlich der Weg zu Olympia schon weit sein dürfte. Vor allem Sophia Klein-Herne wurde da thematisiert, also sowohl in der Rasenfunk-Community als auch überall sonst, wo man so Fußballfans diskutieren hört, gerade eben, wenn mit Schulze Solano jemand kommt, die viele sicherlich nicht erwartet hätten. Ich denke, das war für uns drei wahrscheinlich auch eine Überraschung. Also ich habe zumindest nicht damit gerechnet. Jana, wie denkst du denn darüber, wie Horst Rubisch das gestaltet? Er hat ja gesagt in den Pressekonferenzen, dass er sehr offen mit allen Spielerinnen längere Gespräche geführt habe auf den letzten Länderspielmaßnahmen und im Grunde alle so wissen müssten, was er von ihnen erwartet. Und er hat aber auch mehrfach betont, wie wichtig ihm Fitness ist. Das fand ich ganz interessant, dass das nochmal so ein ganz entscheidender Faktor offenbar ist bei seiner Nominierungspraxis. Wie hat sie denn, also welche Schlüsse ziehst du denn daraus, wie er jetzt nominiert hat? Also eben zum Beispiel Schulze Solano und keine kleinen Herne, zum Beispiel Lina Magul ist wieder zurückgekehrt in den Kader, hat auch einige Minuten spielen dürfen. Was denkst du darüber?
Ich fand es super interessant, grundsätzlich. Also ich denke mal, Sophia Klein-Herne, das Kapitel ist jetzt erstmal geschlossen, vermutlich. Wie gesagt, weil wir jetzt noch eine neue, vielversprechende Kandidatin im Mix haben. Aber ich denke tatsächlich, da Horst Rubisch es so häufig immer wieder anführt, wird dieses Fitness-Thema und hast du ein Zipperlein, ja oder nein, wie sehr stehst du im Saft und ja, wie sehr kannst du auf die Zähne beißen? Ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil machen wir uns nichts vor, das wird echt hart im französischen Hochsommer da jeden dritten Tag spielen zu müssen mit einem 18er Kader. Wie anachronistisch ist das? Aber gut, das wird heftig. Also da kannst du ja, da bist du ja quasi gezwungen nach körperlichen Faktoren sozusagen deinen Kader zusammenzustellen. Von daher.
Plus gegen athletische Mannschaften. Ne? Genau. Also Australien, dann, USA, Sambia.
Genau.
Sambia erinnern wir uns auch dunkel, dass da was war.
Ja. Ja, von daher, ja, das kannst du ja gar nicht anders machen. Also von daher, ich bin da, habe da vollstes Verständnis und habe es auch bei der 10. Betonung von Horst Rubisch auch verstanden, was er meinte. Ja, ich denke, das wird für ihn relativ wichtig werden. Und dass er Spielerinnen wie Felicitas Rauch und Lina Magul jetzt dazugeholt hat, kann ich schon gut nachvollziehen. Ich glaube, das sind beides Spielerinnen, die es A verdient haben, auch über ihre Leistungen jetzt zuletzt in den Clubs. Soweit ich das beurteilen konnte aus der etwas Distanz, machte das durchaus aus meiner Sicht Sinn, dass die sich jetzt nochmal präsentieren und zeigen dürfen und vielleicht auch nochmal dann im nächsten Länderspielfenster. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Mir wäre jetzt mit Ausnahme von Sarah Dorsum, die halt wirklich kein gutes Spiel gemacht hat gegen Österreich, wäre mir jetzt auch niemand jetzt sofort parat, der, wo ich sagen würde, da ist die Tür jetzt zugegangen oder das war jetzt ganz eindeutig eine Fehlentscheidung in dem Sinne. Von daher, ich finde, das hat Hand und Fuß, was er da macht. Das ist jetzt nichts, was mich grundsätzlich komplett irritieren oder aus der Bahn werfen würde. Und ich glaube halt wirklich, dass er jemand ist, der viele Gespräche sucht und der den Spielerinnen gemeinsam mit seinem Staff auch wirklich zuhört und Dinge erklärt und sie alle versucht mitzunehmen und ganz klar darzulegen, was der Plan ist. Wie gesagt, es gibt noch dieses Problem, man muss sich jetzt noch mit den Vereinen super gut abstimmen, damit nicht wieder irgendwie was ja, am Ende dann kurz vorher explodiert. Und von daher, im Moment sieht es so aus, als könnte das funktionieren, aber warten wir es mal ab. Man weiß ja nie, was da noch alles schief laufen kann. Nee, aber das wird noch ein sehr, sehr spannender Prozess mit diesen 18 Spielerinnen, Kader und plus 4, also eine zusätzliche Torhüterin, 3 Feldspielerinnen noch als Zusatzakkreditierte, die auf Abruf stehen, wo ja auch offensichtlich noch nicht klar ist, reisen die mit nach Frankreich, halten die sich zu Hause bereit, ist ja durchaus auch vorstellbar, ist ja jetzt nicht aus der Welt, mal eben nach Frankreich. Ja, spannend. Ich bin selber, ja, echt sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen und Monate so vonstatten gehen wird. Ich glaube, ohne gute Kommunikation und ohne gute Absprache untereinander wird das ganz, ganz schwierig.
Du hast doch bestimmt schon eine Streichliste, Jana.
Tatsächlich nicht, nee. Das ist mir viel zu kompliziert im Moment. Das lasse ich erstmal den Horst machen.
Aber du scheinst es ja auch zu akzeptieren, dass Sophia Kleinherne da offenbar keine Rolle mehr spielt, weil ich muss sagen, ich stelle mir diese Frage schon auch und ich weiß, dass Horst Rubisch die nicht gerne hört und er sagt dann auch immer dasselbe, wenn man ihn danach fragt, deswegen braucht man ihn nur einmal fragen, ist ja auf eine Art und Weise auch praktisch, muss man zugeben, aber also so schlecht finde ich Kleinherne bei Eintracht Frankfurt nicht und vor allem auch im direkten Vergleich mit Sarah Dawson, die ja dort auch direkt neben ihr spielt, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen und ich habe den Eindruck, in der Offensive hat man wie immer alle Optionen und auch verschiedene Optionen. Du kannst eine Lohmann bringen, du kannst einen Freigang bringen, du kannst eine Nüsken jetzt auf der Acht spielen lassen, so wie jetzt. Du hast immer unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Oberdorf hat ja gegen Island eigentlich auch eher Achterin gespielt und Elisa Senz war dann die Sechserin. Also in der Offensive, finde ich, da hat man ganz viel Variation, selbst mit wenigen Spielerinnen, die man da mitnimmt. Aber in der Innenverteidigung?
Aber das ist doch das allgemeine Rätsel, ich meine, du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass das die Rasenfunk-Community auch beschäftigt, dass offenbar viele, die Sophia Kleinherne auch in der Bundesliga beobachten und regelmäßig sehen, nicht so ganz nachvollziehen können, dass sie in der im Nationalteam nicht die tragende Rolle aber überhaupt eine Rolle in der Abwehr Reihe spielt und das zieht sich ja aber jetzt durch. Also wir haben ja, glaube ich, auch schon in manchen Folgen dann darüber gesprochen, über sie und wir sind nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen und der einzige Schluss, zu dem wir, wenn ich mich richtig erinnere, gekommen sind, ist der, zu dem wir jetzt auch kommen können, dass irgendwas sein muss oder vielleicht die Vereinsleistung nicht auf die DFB-Ebene mitgenommen werden kann von ihr oder wie auch immer. Aber das ist ja neben Laura Freigang eine der Personalien, über die wir die meisten Fragezeichen kreisen hatten in den vergangenen Sendungen oder bei den vergangenen Spielen. Und das wäre schon mal interessanter, Insider-Infos zu bekommen.
Das ist ja das Problem, ne? Man fragt ja oft genug danach und die Frage wird immer wieder gestellt. Ich habe bis heute noch nie eine befriedigende Antwort darauf zu bekommen, was ja so ein bisschen die Theorie nähert, dass da irgendwas ist.
Also genau, die Antwort von Horst Rubisch ist immer, na, ich habe ja auch ganz viele Spielerinnen auf Abruf und alle Spielerinnen wissen, was ich von ihnen will. Ja,
genau, er hat mit allen gesprochen.
Was ist
ja, und was hat er gesagt?
Genau. Was ist denn?
Da fehlt die entscheidende Info dann irgendwie und die kriegt man halt auch offensichtlich zumindest nicht in der Öffentlichkeit beantwortet. Von daher, ich wollte das eben eigentlich wertfrei darstellen, als ich sagte, die Tür scheint geschlossen zu sein. Da ich sie selten in der Nationalmannschaft sehe, auf dem Niveau, ist es halt auch schwer zu sagen, würde ich jetzt dafür plädieren, dass sie mitkommen soll oder nicht. Aber eine Chance geben dürfte man ihr wahrscheinlich schon, wenn man ihr grundsätzlich attestiert, dass sie fähig ist, da zu spielen. Und da sie auf Abruf ist, scheint das ja so zu sein. Aber wenn man immer nur sozusagen an den Fransen des Teams sich bewegt, dann ist halt schwer, da überhaupt eine wirkliche Einschätzung zu bekommen. Aber da gehe ich dann jetzt einfach mal davon aus, dass das seine Gründe hat, im Sinne von, man traut es ihr dann doch nicht zu oder man hat seine Zweifel. Ich kann es super schwer einschätzen. Wie gesagt, das ist halt leider, ich kann da in diesem True Crime Podcast zum Thema, was hat Sophia Kleinherne falsch gemacht, leider keine richtig guten Antworten geben.
Und deswegen schalten wir jetzt noch einen Profiler zu, der ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir kamen ja eigentlich über das...
Ich habe gedacht, du bist jetzt ein Überraschungsgast, war schon ganz gespannt, wen ja, du aus dem Hut
zauberst. Witzig, dass du mir das einfach abgenommen hast, Anna.
Ja,
das
total. Ist ja
nach all den Sendungen vertraust du mir immer noch, das ist natürlich schön. Aber wirft wiederum auch wieder Fragen auf, aber das machen wir dann wann anders. Also wir haben jetzt ein bisschen über Nominierung gesprochen, wir haben über die schlechte Anfangsphase gegen Österreich gesprochen. Es folgte ja dann eine bessere Phase, so, also ein Anschlusstreffer mehr oder weniger aus dem Nichts, und die zweite Hälfte war dann deutlich besser. Lena Oberdorf eine ganz andere Rolle gespielt im Spiel. Generell hatte auch Physis wahrscheinlich auch noch einen Faktor in dieser Partie. Also Österreich war auch irgendwann ganz schön unter Druck, und dann hat das Deutschland relativ gut zu Ende gespielt und dann eben dieses 3:2 nach Toren von nochmal Clara Bühl direkt in der zweiten Hälfte und dann einem Elfmeter durch Julia Quinn, die als Kapitänin aufgelaufen ist, bei der die Frage kam im Forum, und die kann ich jetzt über Jana direkt beantworten, warum sie beim Spiel in Österreich die Deutschlandfarben als Kapitänsbinde hatte und dann beim Spiel in Aachen gegen Island die Regenbogenbinde. Sie hat, das hat Jana hervorragend für uns heraus recherchiert, und deswegen kann ich es hier beantworten, sie wollte, weil es ihr erstes Spiel als Kapitänin war, einen Fokus darauf setzen und dann aber weiter die Regenbogenbinde tragen. Daher kamen diese unterschiedlichen Binden. Und mit der zweiten Binde sind wir ja auch dann beim Spiel gegen Island. Und das verlief anders. Es verlief mit einer frühen Führung. Es gab einen Ausgleichstreffer. Es gab auch eine gute Phase von Island. Die war aber nicht besonders lang. Und dann war die gute Phase Deutschlands mindestens eine Hälfte lang. Das haben wir von Jana schon gelernt. Anna, das war ein Sieg. 3:1 war es am Ende. Hätte deutlicher werden können gegen Island. Und da waren viele positive Dinge zu sehen, glaube ich, in diesem Spiel. Was hat dir denn da gefallen?
Ich wollte jetzt eigentlich gerne meckern.
Okay. Ich dachte, weil ich immer die schlechte Frage zuerst stelle, aber dann.
Naja, ich meckere jetzt trotzdem erstmal, okay? Weil das ist das, was ich mir danach dachte. Also, das Spiel war ja nicht schlecht, aber dass wieder so gute Chancen liegen gelassen wurden von diversen Spielerinnen, da habe ich quasi, wie sagt man da, ich habe mich in der Zukunft ein Déjà-vu haben sehen oder ein Flashback auf diesen Abend auf der Couch, weil ich mir dachte, wenn genau diese Situation gegen Australien, gegen die USA, gegen Sambia eben sich wiederholen, dann glaube ich nicht, dass das Ergebnis positiv für die Deutschen sein wird, weil ich glaube, dass andere Gegner das wesentlich härter bestrafen werden. Und das hat mich so ein bisschen fast schon geärgert, obwohl ich natürlich ganz neutrale Beobachterin bin, weil es unnötig ist einfach. Also ich meine, das hat ja, ist ja auch nicht so gewesen, dass das Ziel meilenweit verfehlt wurde, sondern es war nicht viel. Und damit ist, klingt immer so simpel, aber ich meine, die Auswirkungen können ja groß sein. Jetzt haben sie trotzdem gewonnen, aber damit machen sie sich unnötig das Leben so schwer. Und das wollte mir nicht in den Kopf gehen an dem Abend. Das war mein Meckerfaktor. Aber schön war natürlich, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über die Neuen, die reingekommen sind, also Bibiane Schulze-Solano, dass die super funktioniert hat auf dieser Position, dass sie ja auch offensichtlich gar nicht groß Warmwerdezeit braucht, um auch entsprechend lautstark dort mitzuwirken und präsent zu sein. Dass Elisa Senz da auch wunderbar mitspielt. Und ich finde, man hatte so ein bisschen den Eindruck, da spielt gewissermaßen schon jetzt die nächste Generation. Also wir sehen quasi schon die Zukunft, wenn jetzt Svenja Huth gefehlt hat, weil sie zurückgetreten ist, Marina Hegering, Alex Popp, Sarah Debritz verletzt und bis zu den Einwechslungen waren es ja dann eben gut von der alten Garde, wenn man so will, war natürlich Kathi Hendrich, Ann-Kathrin Berger, aber ansonsten war es ja wirklich wie dieser Umbruch, den man jetzt schon gesehen hat auf dem Platz, und das Zusammenspiel dann wiederum so gut funktioniert hat, das hat dann wieder den Meckerfaktor ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen.
Ja, also 9 Schüsse waren es im Spiel gegen Österreich, aus denen hat man 3 Tore gemacht. 39 Schüsse waren es gegen Island, aus denen hat man auch 3 Tore gemacht. Also ein kleiner Unterschied ist da zu erkennen, selbst wenn man Mathe nicht studiert hat. Jana, dann lasse ich es dir jetzt völlig frei, ob du meckern willst oder ob du loben willst. Was waren deine Erkenntnisse aus der Partie?
Ich wollte gerade, wo du so schön beim Zählen warst, eigentlich fragen, und wie viele Flanken?
Das weiß die UEFA nicht aus, und ich bin völlig, deswegen kann ich keine Wertung zu diesem Spiel abgeben, weil ich es natürlich immer rein anhand der Flanken bewerte. Aber es müssten viele Flanken gewesen sein. Also sehr,
ich
sehr
wollte
viele
nämlich gerade sagen.
Aber ich habe leider keine Zahl dazu.
Okay, das hätte ich nämlich sonst noch jetzt ins Feld geführt. Das schien mir doch relativ viel wieder in diesem Spiel. Ich habe es dann auch in der Interviewzone nach dem Spiel angesprochen und da hieß es ja, das sei tatsächlich genauso gewollt, weil man hätte ja kopfballstarke Spielerinnen vorne und deswegen, das wolle man dann auch ausnutzen. Und was soll man sagen? Es hat ja in dem Fall auch funktioniert. Manchmal ist es mir halt auch ein Tick zu viel, weil ich dann denke, es ist so ein bisschen, irgendwann weiß der Gegner auch, was kommt. Und so ein bisschen Variantenreichtum und so Kombinationsspiel, vielleicht mal bis zur Grundlinie versuchen durchzukommen und dann einfach mal auch ein flachen Ball reinschieben, das fände ich, glaube ich, auch mal einfach ganz gut. Das gelingt mir noch ein bisschen zu wenig, beziehungsweise wenn es nicht die Vorgabe ist, dann machen sie ja auch nichts falsch, wenn man so will. Aber ich würde mir einfach ein paar Variationen einfach mal wünschen. Aber klar, wie Lea Schüller die beiden Kopfballtore macht, das ist natürlich schon stark. Also das zeichnet sie tatsächlich ja einfach aus. Das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Und ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Was 56. Länderspiel und Tore 37-38. Mhm. Das ist natürlich auch überragend. Also da können wir, glaube ich, uns auch noch ja auf ganz schöne Lea Schüller, es schüllert Jahre freuen. Und das ist natürlich irgendwie auch auffällig, ne? In dem Spiel war es jetzt Schüller mit 2 Toren und dieses Stocher-Tor von Lena Oberdorf nach einer Ecke. Und in dem Österreich-Spiel Clara Bühl, Doppelpack. Also die Bayern-Offensivfraktion ist auf jeden Fall ganz gut in Form. Und finde, wenn man möchte, kann man Clara Bühl durchaus auch hervorheben. Ich fand sie in beiden Spielen gut. Also hat wirklich viel gemacht und nimmt für mich auch irgendwie immer mehr so eine Führungsrolle ein, durch die Art und Weise, wie sie halt auftritt. Und dass sie, selbst wenn mal was schief geht oder sie sich verdribbelt, der Ball verspringt oder sie zu ungenau abschließt, sie hadert irgendwie halt nie und geht irgendwie immer voran und macht und tut. Und ich glaube, sie profitiert auch von Horst Rubesch. Ich habe so das Gefühl, das ist auch ein Trainer, der ihr gut tut. Und das war mir noch aufgefallen in den Spielen. Das fand ich doch sehr auffällig. Und ich habe mir noch notiert, Jule Brandt fand ich jetzt gerade auch im Island-Spiel, hat da so ein bisschen angeknüpft, wie ich sie schon gegen in den Niederlanden gesehen hatte. Also auch echt stark gegen den Ball. Also da hat es, glaube ich, irgendwas bei ihr Klick gemacht, hat man so den Eindruck, ne? Dass sie da ganz anders so Szenen hat, wo man sagt, hui, okay, das habe ich vorher länger nicht gesehen, so in dem Maße. Also sehr, sehr lauffreudig, arbeitet, wie gesagt, viel, viel hinten mit, erobert Bälle und so. Das finde ich schon echt gut, weil das hat halt, ich glaube, sie hat generell jetzt wieder mehr Selbstbewusstsein entwickelt. Und ich glaube, das ist so eine Komponente, über die sie sich ja auch zusätzlich immer noch Sicherheit holen kann, so als Spielerin, dass sie sich nicht nur über ihre Offensivaktionen vielleicht definiert, sondern auch sich da einbringt, weil das braucht Deutschland auf jeden Fall. Also das hilft immens, würde ich sagen. Und was hatte ich mir noch notiert? Ach so, das hattest du eben auch schon angesprochen, die Probleme mit hohen Bällen in den deutschen Strafraum.
Das ist so paradox, wenn die eigene Taktik Flanken sind, weil man kopfballstark ist und man defensiv jedes Kopfballduell verliert. Dabei sind es ja auch kopfballstarke Spielerinnen, ich verstehe.
Ja, das habe ich auch tatsächlich gar nicht verstanden. Das kann ich dir auch nicht erklären oder irgendwie analytisch begleiten, wie auch immer. Das ist halt wie nur echt aufgefallen in diesen beiden Spielen, dass das irgendwie, da das Timing teilweise echt nicht gepasst hat irgendwie und was halt echt, wie gesagt, komisch ist, wenn man Spielerinnen wie Kathi Henrich, Lena Oberdorf da rumlaufen hat und das teilweise trotzdem irgendwie ins Leere führt.
Ja, aber bevor wir da noch weiter drauf eingehen, womöglich, der Punkt, den du gerade gesagt hast, Jana, der fiel mir auch auf. Also ich hatte das Gefühl, gegen Island war trotz dieser Verunsicherung, die immer noch so latent mitschwingt, fand ich, war da viel mehr diese Bissigkeit und dieses Kämpferisch zu sehen. Also das viel mehr Spielerinnen so ein konstantes Level an, ich lasse mich hier jetzt nicht wegdrängen und der Ball, das ist meiner und den Ball hole ich mir auch zurück und den erkämpfe ich mir und dann spiele ich direkt weiter und so. Also da war viel mehr Zug drin, hatte ich das Gefühl, viel mehr Hartnäckigkeit und dadurch auch mehr Spielfluss. Also weil ich das Gefühl hatte, den Großteil des Spiels, es gab ja auch, haben wir gesagt, eine Schwächephase, aber den Großteil des Spiels, hatte ich das Gefühl, war ein Großteil des Teams auch wirklich präsent und wollte das eigene Spiel durchziehen. Und das fiel mir auch auf. Also ich glaube, dass diese schon erwartete harte Kabinenansprache nach dem Österreich-Spiel, dass sie Wirkung gezeigt hat. Dass da in der Hinsicht jetzt nicht von Horst Rubisch, sondern vielleicht von anderer Stelle auch eine Jule Brandt wachgerüttelt wurde. Und dass man in solchen Momenten dann die Wirkung sieht, die sowas haben kann.
Und sie spielt halt kontinuierlich. Ich glaube, das tut ihr auch echt gut. Also, ja. Dass sie sich wieder selber Sicherheit holen kann, auf dem Platz unter Druck und ihre Aktion setzen kann, auch wenn sie jetzt nicht getroffen hat, ist es wahrscheinlich immer noch so ein kleiner Minuspunkt, den man dann mitnimmt als Offensivspielerin. Aber ich finde, die Entwicklung macht auf jeden Fall, gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass sozusagen der Umkehrpunkt bei ihr erreicht ist.
Mhm. Vor allem, weil er ja auch parallel verläuft zu besseren Leistungen in der Liga auch. Also wir sind es jetzt nicht nur hier und vielleicht erklärt auch, also sie hatte unter anderem an den Pfosten geköpft, hatte noch viele andere Chancen, keine davon war drin. Vielleicht erklärt das auch, warum Horst Rubisch, der sie ja wirklich mit bester Laune geherzt hat, so fröhlich habe ich Horst Rubisch in der ganzen Zeit nicht gesehen. Und Jule Brandt ging einfach weiter. Die wollte das gar nicht hören. Ich glaube, die hat noch über diesen Pfostenkopfball nachgedacht. Aber zu dem anderen Aspekt, den du genannt hast, Anna, da fand ich das 1:0 so bezeichnend, also dieses Nachsetzen nach dem Ball, weil das ist ja zum Beispiel, da schießt Elisa Senz, der Ball wird geblockt und Julia Gwinn setzt so nach, dass der Ball in den deutschen Reihen bleibt, sie passt zu Hendrich und dann ist es eine sehr gute Bewegung. Also das war symptomatisch dafür und dennoch, also ich bin jetzt ein bisschen arg kritisch, aber ich hätte dieses Spiel gerne länger mit Svenja Jonsdottir hier gesehen.
Ja, das stimmt. Das war natürlich ein Faktor, der Island, also dass sie ausgefallen ist, das hat Island natürlich spürbar geschwächt und das konnten sie auch nicht ausgleichen, dass so eine Spielerin dann nicht mehr auf dem Feld steht. Ich schließe mich dir an, ich hätte es auch gerne noch länger mit ihr gesehen.
Ja, weil ich nämlich auch fand, also natürlich die langen Einwürfe schon oft genug thematisiert und seit dem Interview von Nina Potts mit ihr wissen wir auch, wie sie es gelernt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört hat. Sie hat als Kind immer auf eine Wand gegenüberliegend geworfen und ist dann immer einen Schritt weiter gegangen und dann wollte sie bis zum Gehsteig kommen, dann wollte sie bis über die Straße kommen und hat immer so lange geworfen, bis sie die Wand erwischt hat und dann durfte sie wieder einen Schritt hintergehen. So, also liebe Kinder da draußen, so könnt ihr das lernen. Macht es aber nicht während der Ruhezeiten, sonst gibt es Probleme mit den Nachbarn.
Ich wollte gerade sagen, Felix Magath gefällt das. Ja, am besten nimmst du noch einen Medizinball.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, aber also sie ist dann in der 26. Minute übel auf die Schulter gefahren. Das sah auch leider gar nicht gut aus. Sie hat nochmal versucht zu spielen, musste dann direkt wieder raus. Ich habe jetzt noch keine Diagnose gelesen. Es sah nicht gut aus. Auch für den VfL Wolfsburg natürlich ein Rückschlag. Aber das war schon interessant zu sehen. Island hatte auch einen guten Matchplan. Also so wie Österreich exzellent auf Deutschland eingestellt war und das eher so ein paar weiche Faktoren waren, die dieses Spiel noch kippen haben lassen. So war es bei Island auch. Diese Kombination, die gespielt haben mit tiefen Pässen auf Jonsdottir, die lässt dann prallen. Und da hatten die manchmal richtig Platz. Also es waren nicht nur Kopfballduelle, die sie gewonnen haben nach Einwürfen und nach Freistößen und nach der einen Ecke, die sie hatten. Nee, drei waren es insgesamt. Sondern diese Kombination unmittelbar vorm 1:1 dann auch. Da liegt Williamsdottir, die ist im Zentrum, da wo eigentlich eine deutsche Sechserin sein sollte, ist einfach komplett frei. Und sie haben letztlich zentralen 2-1, spielen es dann eigentlich gar nicht so richtig aus, aber das ist dann was anderes. Also das hätte ich gerne gesehen.
Naja, aber damit sprichst du ja auch jetzt schon noch was an, was bei all meiner Huldigung für die Hartnäckigkeit nicht zu vergessen ist, dass es in der Abwehr trotzdem wieder so Schnitzer gab. Und das war ja schon ein bisschen... Also, es war natürlich auch gekonnt von Island, aber dass sie überhaupt so ein Tor schießen können, das war natürlich schon ich möchte sagen peinlich, ich kriege direkt ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie war es das schon.
Naja, also, doch, also da stand Schulze Solano gegen zwei Isländerinnen bei einer Flanke am zweiten Pfosten. Und es sieht dann auch noch unglücklich aus, weil sie entscheidet sich im letzten Moment, ah, ich gehe auf die vordere von beiden und kommt dann aber gar nicht am Ball und deswegen kommt die hinter ihr an den Ball und schießt ihn dann rein. Das sah dann doof aus, aber das grundsätzliche Problem war, dass Deutschland da in der Situation und in Unterzahl war bei einer Flanke am zweiten Pfosten, wo das halt im Leben nicht passieren darf. Also das war einfach ein klarer Fehler und ich habe auch vorhin schon überlegt, als du gesagt hast, ich glaube, du warst, Anna, dass es ja keine Spielerin gab, die so richtig abgefallen ist. Du meintest damit rausgefallen aus dem Rennen für die Olympischen Spiele, das glaube ich auch nicht, aber Sarai Linder hatte, also in der zweiten Hälfte gegen Island war es besser, aber ich fand, in beiden Spielen hast du gesehen, vielleicht gerade eine Formfrage, vielleicht auch Taktik, dass sie ein bisschen zurückhaltender spielen sollte, aber die hat zum Beispiel auch in der Szene gefehlt, also das wäre mit ihr Job gewesen, damit einzurücken, aber sie war nicht zur Stelle. Aber dann hatten wir ja auch viel gute Offensive. Ich fand die offensiven Bewegungen sehr interessant, weil es sehr fluide war. Also Jule Brandt mal im Zentrum, mal auf den Flügel, Lea Schülle mal auf dem Flügel, mal im Zentrum. Clara Bühl hat ja auch immer die Tendenz, nach innen zu ziehen. Interessant fand ich, dass es auch nicht immer aufeinander abgestimmt war. Also es gab eine fast schon witzige Szene, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, 50. Minute war das. Da will Oberdorf in eine Lücke reingehen, die Brandt gerade aufgelaufen hat. Und Brandt dreht sich aber, ändert ihre Richtung und läuft wieder zurück. Also so wie in diesen Führerscheinprüfungstest. Was könnte an dieser Stelle passieren? Ja, das Kind könnte umdrehen, nochmal zurück auf die Straße. Ich fahre trotzdem vorsichtig und bleibe stehen. Das ist in dieser Szene passiert und Oberdorf war auch total irritiert und hat sich dann wieder zurückfallen lassen. Und hat sich gedacht, na gut, dann mach du das, Jule, hast ja heute einen guten Tag. Aber ansonsten war es ja schon, also ich denke, da sind wir uns ja alle drei einig, es war vom Offensivspiel her wahrscheinlich eine der besten Halbzeiten unter Horst Rubisch mit vielen Chancen. Es hätten noch mehr Tore fallen müssen. Man kann kritisieren, dass keine gefallen sind, haben wir schon gemacht. Aber war dann ein guter Abschluss für zwei herausfordernde Spiele. Also wir kommen alle mit einem guten Gefühl raus, weil Island das zweite Spiel war, glaube ich.
Aber ich finde, wir dürfen auch nicht zu milde sein, ne? Also es ist jetzt schon, natürlich waren da gute Sachen dabei, aber ich kriege gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir zu sanft sind, wenn man halt im Hinterkopf hat, gegen wen bei Olympia zu bestehen sein wird. Also auch wenn die ersten drei Spiele schon geschafft sind. Da muss schon noch eine deutliche Steigerung hin, glaube ich. Weiß nicht, wie Jana das sieht.
Ich fand es gestern in der Nachbetrachtung von Horst Rubesch und den Spielerinnen tatsächlich auch so ein bisschen rosa gefärbt. Manche Spielerinnen waren schon kritischer, also Clara Bühl zum Beispiel hat auch kritische Töne angeschlagen. An anderen Stellen klang das teilweise sehr, sehr zufrieden. Und das, ich hoffe, dass das jetzt in erster Linie so ein bisschen PR-Move war, dass man jetzt sagt, Länderspielfenster ist vorbei, jetzt gehen wir hier mit einer positiven Note raus und versuchen das so ein bisschen zu beeinflussen. Aber ich hoffe, dass man das intern auch nochmal sich so ein bisschen anschaut und guckt, was hätte, wir haben es ja jetzt angesprochen, was nicht gut war, was wie kriegt man das noch ausgemerzt? Weil klar, du kannst immer sagen, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, und dann ist es halt sozusagen Kategorie Island und nicht Kategorie Australien. Aber also hätte schon ein bisschen so das Gefühl haben können, man könnte hinterher in der Nachbetrachtung sich noch ein bisschen kritischer verkaufen, aber ja, vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll.
Ich finde nicht, also ich bin da ganz bei dir, wie eben auch gesagt, und diese Zufriedenheitsfalle, in die ist man in der jüngeren Vergangenheit auch schon reingetreten, und das ist was ich für gefährlich halte. Also klar, man sollte sich auch nicht ständig zu kritisch betrachten, und es gab jetzt einige Szenen, wenn Sie die in der Videoanalyse angucken werden, dann wird Horst Rubisch lächeln und loben, glaube ich, und das Trainerteam, aber gerade das, was wir vorher zu Beginn der Sendung gesagt haben, dieses Einspielen, irgendwie Festigkeit finden, damit die Laufwege stimmen, damit die Fehlpässe nicht passieren, damit die Unsicherheit nicht wieder einschleicht, weil ich meine, wenn dann ein Gegner ist, der aus dieser Unsicherheit größeres Kapital schlägt, und dann liegt man nicht 0-2 hinten, sondern 0-3 und kommt dann vielleicht nicht mehr so gut zurück ins Spiel, dann kippt das ganz schön schnell wieder die Stimmung. Und dann, ich halte das noch für fragile Verbesserungen gerade und noch kein total starkes Fundament, wo man jetzt sagen könnte, super duper, wir müssen uns keine Sorgen machen für Olympia.
Also das sehe ich auch so, aber ich glaube, ich habe zwei Aspekte anders in meinem Kopf einfach sortiert. Der eine Aspekt ist, ich sehe Deutschland bei diesem olympischen Fußballturnier mitspielen, aber nicht arg viel mehr. Ich finde, es ist eine brutale Gruppe und sollte da irgendwas bei rausspringen, wäre ich davon einfach positiv überrascht. Ich erwarte da gar nichts. Und das zweite ist, dass ich zum einen auch finde, Island muss man auch erstmal so bespielen. Natürlich ein sehr junges Island, aber da spielt trotzdem noch eine Viggo Stotti und die haben ja auch fantastische Einzelaktionen mit drin gehabt. Also ich fand, es war ein guter Gegner und ich komme noch so ein bisschen über die Einflugschneise, die auch Horst Rubisch hatte. Ich finde, er hat schon recht, wenn er sagt, im Grunde waren das jetzt die ersten Spiele, wo zwar Ergebnisdruck da ist, aber nicht mehr der ganz krasse. Vorher war es, wir mussten jetzt gewinnen, um das und das zu erreichen in jedem Spiel. Und ich finde, dafür hat man schon einige Dinge gesehen, die jetzt anders waren als eben in den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande. Und da waren eben auch Dinge mit dabei, wie eben eine höhere, ein größerer Mut auch zu fließenden Bewegungen in der Offensive, zu eben Direktspiel, zu ich versuche jetzt hier nochmal den Steckpass, ah, hat nicht geklappt, wir gewinnen jetzt aber gleich wieder den Ball zurück. Und klar, das kann natürlich sein, oder eigentlich gehe ich davon aus, ich habe ein bisschen She Believes Cup gesehen, nicht arg viel, aber ich gehe davon aus, dass das gegen die USA so nicht klappt mit dem Gegenpressing, da können wir uns schon relativ sicher sein. Aber auf der anderen Seite, was hätte Deutschland jetzt zumindest in diesem Spiel noch mehr machen sollen, außer noch 4 weitere Tore schießen? Also, ich verstehe eure Kritik. Ich bin ja, hab das Gefühl, ich bin sonst immer der Kritischste.
Ja, wir vielleicht nehmen dir jetzt die Rolle mal ab.
Ja, das ist ja auch mal, ja, das ist ja auch mal, damit die Hörerinnen und Hörer auch weiter dranbleiben, ne? Man weiß nie, wer der Willen ist. Hier beim Rasenfunk. Vielleicht kommt doch noch der Profiler.
Der Schweizer Überraschungsgast.
Ja, genau. So ist es nämlich. Also, aber.
Aber wie waren denn dann die USA jetzt, wenn du schon das Stichwort She Believes Cup bringst? Weil.
So wie
die
immer.
Haben ja auch eine Steigerung notwendig nach dem letzten Auftritt.
Ja, also ehrlicherweise finde ich, also ja, das stimmt und lagen ja auch wieder gleich zurück, aber haben das noch gedreht bekommen und ich habe auch das Finale vom Gold Cup gesehen, 60 Minuten glaube ich davon, ich habe es nicht komplett geguckt, dann irgendwann war ich fertig mit dem Bearbeiten meiner Bundesliga-Folge, habe die veröffentlicht und dann bin ich ins Bett gegangen. Naja, also halt
du
weiter.
Du schläfst, das habe ich mich schon lange gefragt.
Ja, hin und wieder. Also weiter sehr physisch, der Umbruch finde ich, kommt schon, jetzt schon gut zustande, also das klappt ganz gut. Ich glaube aber, dass neben dem Sportlichen diese außersportlichen Themen, die es da gerade gibt, eben mit Nominierungen von Spielern, die aus guten Gründen vielleicht nicht so wohl gelitten sind im Kader, ich glaube, dass das das viel größere Thema ist. Und ich habe auch das Gefühl, so wie gerade, wie ich das zumindest über Twitter, also da muss man Twitter ja noch nutzen, um die Journalistinnen und Journalisten denen zu folgen, die darüber zu berichten, wie aufgeregt die auch schon wieder über solche Aspekte reden, habe ich das Gefühl, dass die USA sehr, sehr, die werden mit ganz vielen Nebenthemen, glaube ich, zu diesem Turnier kommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das alles ausgeräumt wird bis dahin. Und deswegen glaube ich, sportlich eigentlich so wie immer. Ich finde, dass sie eigentlich relativ gut dastehen gegen Brasilien im Gold Cup Finale. Da fand ich Brasilien eigentlich am interessantesten. Brasilien spielt so verrückt. Brasilien macht richtig Spaß, aber es ist auch Hochrisiko. Also wirklich Hochrisiko. Manchmal waren die mit so einem Schwarm von 5 Spielerinnen um die ballführende Amerikanerin herum und dann sind die nacheinander einfach alle draufgelaufen. Und manchmal sind da die USA aber rausgekommen, weil manche der Spielerinnen, die können das ja, die spielen dann so einen Chipball raus oder die kloppen ihn einfach lang Richtung Alex Morgan, funktioniert ja beides. Und dann stand aber die USA da mal ganz lässig im 3-gegen-2 Konter und Brasilien hat es aber irgendwie noch verteidigt bekommen. Also fantastisch, Brasilien, auf die freue ich mich. USA, also haben schon noch Hausaufgaben, aber ich glaube ehrlich gesagt, diese anderen Themen sind gerade die richtig großen. Also, ja.
Gut, will ich jetzt nicht zu Olympia ist ja noch ein bisschen Zeit, aber dann.
Es ist ja noch Zeit. Und wir wollten ja heute eine schnellere Sendung machen. Deswegen bereue ich gerade schon, dass ich jetzt hier so ins Reden gekommen bin. Aber ein Thema müssen wir schon noch ganz kurz ansprechen, bitte. Nämlich, dass wir jetzt wissen, wer neuer Bundestrainer wird. Es wird Christian Mück. Seine Assistentin wird Maren Meinert. Und die beiden übernehmen dann nach den Olympischen Spielen. Jana, du darfst mal beginnen. Was sind deine Gedanken zu dieser Entscheidung?
Ja, grundsätzlich hat es mich jetzt nicht mehr überrascht, dass es sozusagen die interne Lösung geworden ist, weil das hatte sich ja dann irgendwie angedeutet, dass so gar nichts nach außen gedrungen ist, dass das dann unwahrscheinlich ist, dass das jemand von extern sein würde, sagen wir es mal so. Von daher, ja, und dann hatte sich dann lag Christian Bück sozusagen auch aufgrund der jüngsten Erfolge. Da gab es ja sonst im DFB jetzt nicht so viele andere Kandidaten, die sich ja zuletzt in den Vordergrund gebracht haben. Ja, deswegen, also die Entscheidung an sich fand ich jetzt erstmal von außen betrachten DFB logisch, um es mal wertfrei zu sagen.
Ist DFB logisch wertfrei? Entschuldigung.
So wertfrei, wie es kann in der Situation, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, weil ich kenne ihn nicht persönlich, den Christian Bück. Ich weiß, was ich gesehen habe, jetzt zuletzt mit den männlichen U-Mannschaften. Das stimmt natürlich hoffnungsvoll. Also sieht es auf jeden Fall so aus, als könnte er Mannschaften entwickeln. Als wüsste er auch, wie man so ein Turnier auf so einer gewissen Art und Weise emotional als Führungskraft zu handeln hat. Jetzt ist halt natürlich die Frage, kann man das, wie passt man das an auf eine erwachsenen Frauenauswahl, wo natürlich auch einige junge Spielerinnen dabei sind, aber ich denke mal, das kann man nicht eins zu eins übernehmen, wie er bis jetzt gearbeitet hat. Das dürfte spannend werden. Und natürlich, dass er die Vorerfahrung im Frauenfußball nicht mitbringt, ist natürlich auch ein Thema. Das kann man so oder so sehen.
Das ist jetzt eine hochphilosophische Frage.
Ja.
Wenn wir die beantworten, werden wir doch eine XXL sein.
Genau, ich versuche mich also auch kurz zu halten.
Das wollte ich damit nicht bezwecken.
Doch, schon okay. Also wir haben ja bei Horst Rubesch gesehen, als der 2018 das erste Mal übernommen hatte, dass das kein K.O.-Kriterium sein muss. Meine Einschätzung ist auch, dass die Spielerinnen das zumindest teilweise ganz gut finden, dass es bei diesem etwas frischeren Blick von außen bleibt, dass man vielleicht auch, was jetzt Trainingsinhalte und all diese Aspekte angeht, dass man da neuen Input oder ein bisschen ungewohnteren Input bekommt, weil sich vielleicht vieles so ein bisschen sonst gleich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, man hat Trainerinnen oder Trainer, vorwiegend Trainerinnen, die immer so ein bisschen aus der gleichen Schule sozusagen kommen mit in der Vergangenheit mit Silvia Neid, Steffi Jones, Martina Voss-Tecklenburg. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen Eigengewächs, hat für den DFB gespielt, bleibt beim DFB. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht das die positiven Impulse sein können. Aber ob das jetzt von der Chemie her gut passt, ob das jetzt für die Spielerin vielleicht sich komisch anfühlt, wenn da jemand kommt, der quasi so mit der Frauenbundesliga, sag ich mal, oder mit der Ebene so gar nichts zu tun hat, das kann natürlich auch ein Negativfaktor werden. Aber ich glaube, das ist jetzt eine Lösung, die muss sich jetzt einfach, ja, die muss ausprobiert werden. Also da muss man halt gucken, ob es funktioniert. Ne? Ist aus meiner Sicht natürlich irgendwo ein Risiko. Ganz klar, wenn du eine, sag ich mal, eine internationale A-Lösung geholt hättest aus dem Frauenfußball, ich sag jetzt einfach mal Emma Hayes, ne? Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert hat oder hätte können oder wie auch immer, dann hast du natürlich diesen Aspekt nicht. Also klar weißt du nicht, ob es mit der Mannschaft dann harmoniert, aber du weißt einfach, dass es in der Vergangenheit in Frauenteams schon zu Erfolgen geführt hat. Das haben wir jetzt nicht. Von daher, es ist eine spannende Entscheidung mit durchaus Risikopotenzial, dass das auch schiefgehen könnte.
Anna, was denkst du?
Ja, ich überlege gerade, wie weit ich jetzt aushole. ich habe Christian Wück beim Pokal-Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern kurz gesehen. Und da war er sehr zurückhaltend, was ich jetzt aber gar nicht weiter interpretieren würde, bis auf die Tatsache, dass er sehr bewusst sich noch zurückhält, bis er übernimmt. Und das wiederum finde ich ein gutes Zeichen, weil für ihn ganz klar diese Rollenverteilung abgemacht ist. Und ich finde, das zeigt schon ein bisschen was von einer gewissen, ich sage jetzt mal, Integrität. Ja, also da nimmt sich einer nicht wichtiger, als er ist, beziehungsweise bis zu dem Moment, wo er dann im Rampenlicht steht. Und die Erfolge, die er bisher hatte, die sprechen ja ganz klar für ihn. Ich glaube, er ist ein ganz anderer Typ als Horst Rubesch. Sage ich jetzt aber auch, ohne schon 3 Stunden bei einem Bierchen mit ihm zusammengesessen zu haben oder so. Wobei ich das mit Horst Rubesch auch nie gemacht habe. Aber so von der Art her, wie beide wirken, glaube ich, ist das jetzt schon ein sehr anderer Typ, der kommt. Und dieses, was ja sowohl Rubesch als auch die Spielerin gesagt haben, dieses Großväterliche, gepaart mit großer Kompetenz und natürlicher Autorität, dieses Paket, was Rubesch hatte, das ist jetzt natürlich ganz anders geschnürt. Aber dass Christian Wück Wert gelegt hat bisher, oder dass die Attribute, die rausstachen, waren Leidenschaft, Widerstandskraft, Zielstrebigkeit, also das, was man so gemeinhin als die Deutschen in Tugenden auch nennt, das sind ja Dinge, die Frauen wie Männer bisher oder in der jüngeren Vergangenheit manchmal vermissen haben lassen. Und ich glaube, wenn Christian Wück das noch stärker betont und wieder mehr reinbekommt und ja dann auch einen ganz anderen Zeithorizont hat und ganz andere Drucksituationen, also ich habe es vorhin schon gesagt, Rubesch selbst, er meint, er konnte nicht viel ausprobieren, weil man immer gewinnen musste, so das flacht ja dann auch wieder ein bisschen ab und der Zeithorizont ist ein anderer. Da kann wieder mehr Entwicklungsarbeit und mehr Kennenlernen stattfinden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann ganz gut eingroovt und dass dann ja auch sehr klar dieser Neuanfang ist und dieser Cut und keine Vorbelastung, wenn man so will, und keine Vorkenntnis. Die Person kennt die schon lange oder nicht, weil der kennt einfach gar keine. Das ist ein ganz frischer Start, der guckt sich die jetzt an, der bildet sich jetzt ein Bild aufgrund von Beobachtungen und Gesprächen und ich glaube, dann ist das, so wirkt er auf mich, jemand, der ganz neutral in die Gespräche reingeht und das kann eine Chance sein, glaube ich.
Aber kann es dieser neue Start auch sein, wenn schon als eine seiner Co-Trainerinnen bekannt ist, dass Maren Meinert mit dazukommt, die von 2005 bis 2019 im U-Bereich vor allem beim DFB tätig war, die mal 2018 Bundestrainerin hätte werden sollen, die das dann aber nicht wollte, die aber auch nicht unbedingt im Besten mit dem DFB geschieden ist. Also der DFB hat sie sehr nett verabschiedet, sie hat dann danach gesagt, war alles nicht ganz so nett und überdies ja durchaus auch Aussagen von Spielerinnen gibt. Zwar anonym, deswegen mit aller Vorsicht zu genießen, aber sie soll schon auch eine harte Trainerin sein, die auch sehr auf Fitness blickt und wohl auch zumindest in der Vergangenheit nach Aussagen, die man da anonym lesen kann, manchmal die Körper von Spielerinnen thematisiert hat, was ja, wir alle wissen, dass das sehr kritisch, sehr schnell kritisch sein kann und kritisch werden kann. Also wenn du jetzt sagst, ein Neuanfang, dann verstehe ich das mit Blick auf Christian Wück, weil er eben einfach seinen Fuß noch nie im Frauenfußball drin hatte, zumindest nach allem, was man weiß, was man für sich ja auch nochmal kritisieren könnte. Und gleichzeitig ist aber ja dann doch wieder ein altbekanntes Gesicht mit dabei. Verstehst du den Kritikpunkt, den ich darin sehe?
Ja, ich münzte es eher darauf, dass er ja der Cheftrainer ist. Und ich meine, klar, wie dann die Aufgabenverteilung ist und inwieweit Maren Meinert da Einfluss hat, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass auch sie das jetzt als frischen Start für sich nimmt. Und ja. Menschen entwickeln sich ja auch und verändern sich und die Zeiten verändern sich und dieses Verhältnis auch, dieses hierarchische Verhältnis, das wird ja auch, verändert sich ja auch, ja, also wie selbstbewusst treten Spielerinnen auf, wie viel, ich sag's mal salopp, wie viel kann sich eine Trainerin oder ein Trainer erlauben, bis entsprechender Gegenwind kommt und so, also das hat sich ja auch alles verändert, die Mündigkeit von Spielerinnen und Spielern und ich glaube einfach, dass, also natürlich ist ein Trainerteam von der Hierarchie über dem Team sozusagen, aber die treffen ja jetzt auf eine Mannschaft, die schon eine gewisse Erfahrung zusammen hat, auch wenn es jetzt Rücktritte geben könnte, noch weitere, bis die dann übernehmen. Aber ich glaube einfach irgendwie, dass die Dynamik eine gute sein wird. Ich bin da einfach jetzt mal ganz optimistisch.
Sehr gut, ich bin wieder in meine Kritikerrolle reingekommen. Ah, ich fühle mich, das ist, als würde ich so eine Jogginghose anziehen. Jetzt fühle ich mich wieder bequem.
Hast du bestimmt drunter, wir sehen sie nur nicht. ich würde auch Maren Meinert da jetzt einfach quasi, ich blicke ganz ohne Vorbelastung drauf. Du hast ja gerade selber gesagt, man muss dann auch immer vorsichtig sein, was gesagt wurde, wenn man es nicht selbst quasi gehört hat. Es gab meine Szene jetzt beim Spiel gegen Island, da saßen Wück und Meinert nebeneinander mit sehr ernstem, sehr fokussiertem Blick, da ich gedacht, naja, so richtig spüre ich da jetzt keine Chemie zwischen denen, aber ich weiß ja auch nicht, was da, vielleicht haben die sich davor total freundlich, lächelnd unterhalten oder keine Ahnung was, und dann fängt die Kamera aber halt gerade diesen Moment ein, wo sie vielleicht beide denken, stellen wir die jetzt auf die Position oder auf die, oder keine Ahnung, ja, aber das erinnere ich mich jetzt schon noch, wenn wir drüber reden, da war so ein Moment, wo ich dachte, boah, da gucken wir mal, wie die dann so auftreten, aber erstmal würde ich sagen, weißes Blatt, unvoreingenommen starten lassen.
Und die Konstellation ist tatsächlich trotzdem, finde ich so, da bin ich so ein bisschen bei Max, es ist schon irgendwie ein bisschen, also ich war auch überrascht, als ich es gelesen habe, weil, also jetzt nicht aufgrund von Vorwürfen oder so, sondern einfach, weil diese Vorgeschichte mit Maren Meinert, vermeintlich vielleicht nächste Bundestrainerin damals, wollte sie nicht und so, das hatte bei mir alles irgendwie im Hinterkopf sich so angefühlt, als wäre das Kapitel irgendwie eigentlich zu so. Und deswegen hat es mich jetzt tatsächlich dann auch überrascht, als der Name dann in der Pressemitteilung mit dabei stand.
Aber dachtest du dann, ich sag's jetzt wieder salopp, die haben niemand anderen gefunden oder waren doch so überzeugt von ihr, dass sie gesagt haben, nee, und die ist die Richtige, die brauchen wir?
Schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest auch teilweise mit der persönlichen Konstellation oder der persönlichen Verstrickung oder Verbandelung zwischen Nia Künzer und Maren Meinert dann sozusagen eine praktikable oder naheliegende Lösung dann vielleicht sich so angeführt hat. Jemand, der super viel Erfahrung im Frauenbereich hat, die auch noch teilweise Spielerinnen aus der Jugend kennt, sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele, aber die einfach sozusagen die Insights dann mitbringen kann, die Christian Wück natürlich aus nachvollziehbaren Gründen sozusagen fehlen. Ich glaube, wenn du jemanden holen wolltest, der irgendwie A, vielleicht DFB-Vorerfahrung hat und B, halt im Frauenbereich tätig gewesen ist, dann ist es so wieder aus der DFB-Logik, die ich eben schon mal gesagt habe, eigentlich irgendwie dann doch nicht mehr so überraschend. Aber wie gesagt, wenn man eigentlich vermutet hatte, dass das Kapitel irgendwie zu ist, weil so lange nichts mehr zu hören und zu sehen war von Maren Meinert in der öffentlichen Rolle, dann war es irgendwie, ja, deswegen, ich fand es irgendwie strange, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es nicht erwartet und dann denkst du, ja, irgendwie macht es Sinn, aber irgendwie auch nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es könnte gut werden, aber jetzt ist, glaube ich, noch viel zu früh, um das abschließend bewerten zu können, in der Hoffnung, dass, man sich muss sich ja immer erst beschnuppern und kennenlernen und aufeinander eingrooven. Das ist natürlich, ja, das müssen sie natürlich schnell schaffen, aber wenn sie jetzt schon zusammen sich Länderspiele anschauen, auch wenn sie manchmal grimmig gucken und Anna nicht freundlich genug schauen.
Die ganze Ehrentribüne hat grimmig geguckt, das muss man noch dazu sagen. Du, Jana, saßt ja, glaube ich, auf der Pressetribüne, konntest das nicht sehen. Aber
ich saß da so irgendwo oben drüber.
Jana hat auch grimmig geguckt.
Schwenk über die Tribüne, der Einzige, der kurz was geredet hat, war Andreas Rettig. Und da wusste man auch nicht, ob er gesagt hat, ob er noch Nüsschen holen soll oder ob das jetzt ein Kommentar zum Spiel war. Also das ist auch undankbar für alle Beteiligten, wenn man
wahrscheinlich. Ich möchte ganz kurz, ich habe kurz recherchiert, U20 Weltmeister Maren Meinert geworden mit unter Alex. Anderem Felicitas Rauch, Lina Magul, Pauline Bremer, Linda Dahlmann, Merle Frohms, Sarah Däbritz. Das sind die noch im Team sind.
2011 auch noch mit der Alex Popgarde.
Genau, sie hat auch noch, sie müsste auch noch, also zumindest hat sie bei
2010, Entschuldigung, mein Gott.
Ich habe jetzt nur 2014 genannt.
Ja, und dieses Heimturnier 2010 mit Alex Pop und Co. Das war auch sie. Aber von der Generation sind natürlich tatsächlich dann nicht mehr viele übrig. Gott, ist das lange her. Ich bin alt.
Ja, aber sie hat zum Beispiel bei ihrem Abschied damals schon über Lena Oberdorf und Julia Quinn als große Talente gesprochen. Also zumindest hatte sie die schon im Blick. Ich glaube, die waren dann nicht bei ihrem Team, wenn ich mich richtig erinnere. Die müssten U17, glaube ich, damals gewesen sein. Aber gut, wir werden ihr diese Fragen stellen, wenn sie dann irgendwann in ein paar Monaten auf dem ersten Podium sitzt. Und bis dahin werden wir ganz genau hinschauen, immer wenn sie eingeblendet werden, ob sie gerade miteinander spielen, vielleicht... Vielleicht können Sie das ja jetzt im Blick behalten und in einfach immer ganz viel lachen, die ganzen Spiele über.
Sie hören ja sicherlich alle zu.
Ja, also davon ist ja wohl bitte wirklich auszugehen. Ihr zwei, es war wie immer eine große Freude und wie immer haben wir es nicht geschafft, unter eine Stunde zu bleiben. Aber warum auch? Ich will gar nicht und ich bin sehr, sehr happy damit. Aber es ist sehr spät und deswegen danke ich euch umso herzlicher. Herzlichen Dank an Anna-Drea. Schön, dass du wieder hier warst.
Sehr gerne.
Und vielen Dank an Jana Lange mit einem tollen neuen Mikrofon. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ich hoffe, es hat sich besser angehört. Ich danke dir, Max, für die Einladung.
Es hat sich ganz fantastisch angehört. Und ich möchte noch kurz betonen, dass ich das sehr schön finde, dass ausgerechnet die Printjournalistin in der Runde vom weißen Blatt spricht, das jetzt neu beschrieben werden muss. Das musste natürlich so sein. Mir fehlt dazu keine Metapher aus dem Audiobereich ein. Deswegen danke ich euch einfach auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich danke Mike Möller, Isabel aus Karlsruhe vermutlich, Lokalista, Neuer Nick, D. Wergeler und Mattis sowie Christopher Voitus. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und machen es möglich, dass es Sendungen wie diese hier gibt. Rasenfunk.de/supportersclub. Da könnt ihr uns unterstützen. Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns noch den letzten Merch zu 30% Rabatt wegkaufen. Und vor allem könnt ihr uns bitte treu bleiben und gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.